Unser Geschäftsmodell als GU oder als TU ist, wir sind Risikomanager. Richtig nach hinten los geht ein Projekt, weil was schief läuft und dann hat es auch mal gern einen Deckungsbeitrag von -20% oder wenn es kann auch mal schlimmer laufen. Und darum glaube ich, neben diesen Effizienz, Effektivität, was eine Software sicher leisten kann, ist vor allem dieses Thema, kann mir dir helfen, ein Risiko früh zu erkennen oder eine Chance, dass ich dagegen steuere, bevor das Projekt halt in die Brüche geht.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit Anton Rieder, dem Inhaber und Geschäftsführer von Riederbau in Schwoich bei Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Heute sprechen wir über ein Wort, das in der Baubranche ständig fällt, die Digitalisierung. Und Digitalisierung bedeutet für uns nicht nur eine Software einzuführen, sondern Digitalisierung heißt verstehen, steuern und verbessern. Und genau darüber wollen wir heute sprechen aus zwei Perspektiven, die sich ideal ergänzen. Aus der unternehmerischen Praxis von Anton Rieder und aus der Welt digitaler Plattformen. Dafür haben wir uns Florian Biller eingeladen, der in München sitzt. Hallo Florian.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Du bist Unternehmer, Co-Founder und Geschäftsführer von Capmo, einer Baumanagement-Software, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Baustellen digital zu strukturieren. Vielleicht magst du uns zu Beginn kurz mitnehmen, wer bist du und was war die Idee hinter Capmo?
Natürlich gern. Wie ihr schon gesagt habt, Florian Biller, ich komme ursprünglich aus München, habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, bin eher familiär in die Bauindustrie gerutscht. Mein Opa hat einen Baumittelständler mit so 120 Mitarbeitern so in den 50ern gegründet. Für mich war aber immer so schon im Studium das Thema Digitalisierung, was ist damit möglich, einfach sehr, sehr präsent. Hatte das Glück, dass ich in den USA eine Zeit studieren durfte und in München am Center for Digital Technology and Management, um da einfach zu sehen, was möglich ist mit Digitalisierung. Und das war ein sehr großer Kontrast zu dem, was man einfach aus der Baubranche kannte. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt und gesagt, es kann doch nicht sein, dass die Branche, die für je nach Land 10% plus der Wertschöpfung verantwortlich ist, dass ausgerechnet die digital noch nicht so aufgestellt ist, wie es sein könnte. Und wir sind damals, als wir das vor 8 Jahren gegründet haben, da waren wir noch keine 100 Leute wie heute, sind selbst auf 20, 30 Bauprojekte mitgegangen, haben uns angeschaut, wo hakt es denn? Was ist denn das Hauptthema? Und eines der ganz großen Themen war einfach, Software in der Vergangenheit ist häufig für einen Computer geschrieben. Die Hälfte der Zeit am Bau ist aber, oder noch mehr, ist aber vor Ort auf den Projekten. Und deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt, eine Bauprojektmanagementlösung, mit der ich Projekte, auch komplexere Projekte, abwickeln kann, die nicht nur im Büro funktioniert, sondern die auch eine mobile Komponente hat und einfach ganz, ganz viele Sachen in einem vereint. Also, dass ich wirklich ein Werkzeug für die Projektabwicklung habe und nicht 20 Excel-Listen oder 17 verschiedene Tools, die dann am Computer funktionieren, aber auf der Baustelle nicht, sondern das alles in einem System. Und gerade so in den letzten Jahren ist es natürlich super schön zu sehen, dass auch ein technologischer Sprung bei KI helfen kann, unstrukturierte Infos, die auf der Baustelle einfach häufig gibt, nicht mehr durch einen Mensch, durch einen Bauleiter zu sortieren zu lassen, sondern da auch die KI als Hilfsmittel zu nehmen, um mir komplexe Arbeiten zu unterstützen. Und deswegen, heute sind wir ungefähr 100 Leute, fokussieren uns rein auf den deutschsprachigen Markt und machen eine Bauprojektmanagement-Plattform, auf gut Deutsch eine Software für die gesamte Projektabwicklung, mit der vom Projektleiter, Bauleiter bis zum Geschäftsführer alle arbeiten können in einem System.
Auf die Funktionsweise des Tools wollen wir dann später noch en Detail eingehen. Vorher aber, Anton, möchte ich dich fragen, du beobachtest ja die Digitalisierung in der Baubranche nicht erst seit gestern. Wie bist du denn auf Florian Biller und die Capmo aufmerksam geworden und wo waren eure Berührungspunkte in der Vergangenheit?
Ja, soweit ich mich erinnern kann, aber Florian, korrigiere mich, wenn es nicht ganz stimmt, aber ich glaube, vor einigen Jahren, das dürfte aber schon ziemlich so zu Beginn eurer Gründung gewesen sein, habt ihr Kontakt aufgenommen mal zu uns und habt gesagt, treffen uns einmal, tauschen uns einmal diesbezüglich aus. Das haben wir dann gemacht und haben dann eigentlich gesehen, dass wir irgendwo selbe Gedanken haben, selbe Ideen haben, genauso nicht akzeptieren wollen, dass eigentlich die größte Industrie der Welt, das ist nach wie vor die Bauindustrie, im Digitalbereich hinterherhinkt und haben gesehen, okay, da gibt es einen Handlungsbedarf, dort wäre was zu tun. So, glaube ich, hat entsprechend auch den Kontakt gegeben. Wir selber haben aber dann in den frühen Stadien uns für unser Unternehmen ein bisschen in eine andere Richtung entschieden, was anderes zu tun. Aber wir sind Brüder im Geiste. Wir haben nach wie vor dieselben Ideen und Gedanken. Und es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie Capmo hier wächst und sich auch irgendwo in der Branche verbreitet. Und da habe ich schon einen sehr wichtigen Beitrag dazu leistet, dass unsere Baustellen einfach produktiver werden und fehlerfreier werden und auch strukturierter ablaufen. Es ist wirklich schön zu sehen, was sich hier tut und was sich hier entwickelt.
Die Arbeitsthese für diese Folge wäre so, Digitalisierung löst keine Probleme, aber sie macht sie zumindest sichtbar und dadurch natürlich dann auch angreifbar. Wir wollen jetzt in dem ersten Themenblock über Produktivität sprechen und darüber, dass Produktivität nicht unbedingt ein Motivationsproblem ist, sondern oft an ungünstigen Strukturen oder Prozessen hängt. Warum ist es so wichtig, das zu verstehen?
Also ich glaube, es ist schon ganz wichtig, sich mit dem Thema Produktivität und auch Fehlerkosten auseinanderzusetzen, denn dort dürften wir im Bau wirklich ein Problem haben. Also zumindest kenne ich nur Studien, die uns dort ausweisen, dass wir entweder negative Produktivitätszuwächse haben oder im besten Fall konstante, aber eben keine erforderlichen Produktivitätszuwächse haben. Und das Ganze, glaube ich, zwei Sphären, einmal externe Einflüsse und einmal interne Einflüsse. Gibt eine schöne Studie jetzt vom Deutschen Institut für Wirtschaft, das verschiedene Länder in Europa vergleicht und festgestellt hat, der Hauptgrund, warum gerade die Produktivität am Bau im Dachraum sich sehr schlecht entwickelt hat, mit der übertriebenen Bürokratie zu tun und mit den sehr vielen Auflagen zu tun. Das sind echte Produktivitätsbremsen. Das sind externe Einflüsse von der Gesellschaft vorgegeben, von der Politik umgesetzt, in Gesetzen, Verordnungen, Normen, die uns einfach jeden Tag das Leben schwer machen. Also wenn wir diese Bremsen lösen wollen, dann ist auch die Politik aufgefordert, hier die Bremsen zu lösen. Es gibt gute Beispiele, wo es besser läuft. Das sind die Niederlande oder die Dänemark. Dort geht man mehr mit Zielbeschreibungen um und weniger inkrementellen Beschreibungen des Weges. Und die haben auch wieder Produktivitätszuwächse. Ich will aber nicht nur auf die externen Einflüsse sehen, weil die kann man nur bedingt beeinflussen, sondern was sind auch die internen Einflüsse der Branche? Und da haben wir, glaube ich, ein paar Problempunkte, über die wir sprechen müssen. Eines ist die große Fragmentierung der Branche. Eine sehr fragmentierte, kleinteilige Branche hat natürlich von vornherein ein bisschen ein Problem, hier mit, sage ich jetzt mal, systematisierten oder standardisierten Prozessen umzugehen und dadurch produktiver zu werden. Ein nächster Punkt ist diese strikte Trennung von Planung und Ausführung. Das sehe ich als mittlerweile sehr großes Produktivitätshemmnis, denn wir müssen zunehmend früher in den Projekten wissen, wie wir denn was umsetzen. Gerade wenn man das Thema Vorfertigung denkt, ja, da müssen wir sehr früh wissen, was setzt man denn für Bausysteme ein, was setzt man denn für welche Materialien ein, wie setzt man das entsprechend um, um produktiv zu werden. Also diese Trennung ist aus meiner Sicht ein echtes Produktivitätshemmnis, auch eine Fehlerquelle. Und dann natürlich die Zusammenarbeitsmodelle. Solange wir, glaube ich, bei jedem Projekt mit einem neuen Team und unterschiedlichen Software-Settings versuchen zusammenarbeiten, werden wir schwer produktiv werden. Keine Industrie arbeitet so, das ist nur die Bauindustrie, die alles projektorientiert sieht. Ja, wir brauchen hier, glaube ich, einfach andere Zusammenarbeitsmodelle, fixere Modelle mit fixen Teams, mit klaren Softwarestrategien, mit Datendurchgängigkeit und mit phasen- und gewerkeübergreifenden Gesamtprozessen. Nur dann, glaube ich, können wir uns dort entsprechend weiterentwickeln. Aber das ist ein riesengroßer Change. Ja, wir haben am Bau ja, Tausende, Zehntausende von Unternehmen, die dort tätig sind, Hunderttausende von Mitarbeitern, ja, die treibt man nicht von heute auf morgen woanders hin. Aber ich glaube, es geht sukzessiv in diese Richtung. Man kennt einfach mehr und mehr, dass wir an dem arbeiten müssen, um auch am Ende wieder produktiver zu werden und auch weniger Fehler am Bau zu produzieren.
Florian, du hast ja auch einen sehr guten Überblick über die Baubranche. Wo gehen denn deiner Meinung nach Zeit und Energie am häufigsten verloren?
Ich würde gar nicht so drauf eingehen, wo geht das am häufigsten verloren, sondern warum fällt uns das so schwer zu erkennen, was der Hebel ist, wo wir ansetzen könnten, das zu verändern. Ich möchte mal ein Beispiel geben, gerade in Deutschland oder sicher auch in Österreich, bei allen ganz großen Projekten, egal ob Flughäfen, Bahnhöfen oder irgendwas, ist es ja nicht selten, dass mal 20, 50, manchmal auch 150% über den geplanten Kosten liegen am Ende. Und dann darüber zu sprechen, warum sind denn hier die Kosten explodiert, da müsste man eigentlich tiefer gehen und fragen, nicht wie viel sind sie explodiert, sondern warum ist es dazu gekommen. Und ich glaube, nachdem diese Logikkette, weil die Bauindustrie ist komplex, nachdem diese Logikkette einfach sehr komplex ist, müssen wir anfangen, in der Bauindustrie zu verstehen, wo, Anton, wie du das nennst, wo liegen die eigentlichen Fehlerkosten? Und ich mag vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Jetzt schauen wir uns ein Bauprojekt an, ist 20% über Kosten gelaufen. Warum ist das denn so? Vielleicht macht man noch den Bezug, ja, die Bauzeit hat sich verlängert, das hat einfach zu höheren Kosten geführt. Ja, aber warum hat sich denn die Bauzeit verlängert? Vielleicht liegt es an sowas Trivialen wie Zusammenarbeit zwischen Planen und Bauen ist nicht gut. Und woran könnte es liegen? Ah, okay, jetzt gehe ich ganz tief ins Detail und verstehe, ah ja, die Planfreigabeprozesse, bis ein neuer Plan freigegeben ist, dauert immer 3 Wochen. Und nachdem so ein Planfreigabeprozess halt hunderte Male passiert, ist es schon ein Unterschied, ob der 3 Wochen oder 3 Tage dauert. Und das hat eben das Potenzial, von so einer Kleinigkeit dann auch eine Bauzeitverlängerung zu schließen auf höhere Kosten. Und ich glaube, das macht es in der Bauindustrie so komplex, dass es halt schwer ist, von oben drauf zu schauen und zu sagen, was ist jetzt hier schiefgelaufen, sondern dass man wirklich tiefer runtergehen muss in die einzelnen Prozesse, die dann in Summe, wenn sie nicht gut sind, dazu führen, dass man Kosten- und Zeitsteigerungen haben. Und ansetzen können wir aber nur auf dem kleineren Level und müssen da die Prozesse verbessern. Und die Rahmenbedingungen ist natürlich immer das zweite Thema, das hast du ja auch schon angesprochen, Anton. Aber wenn es um die internen Sachen geht, wo kann man wirklich die kleinen Prozesse verbessern, die dann zu großen Auswirkungen zum Beispiel auf Zeit oder Kosten führen? Ich glaube, da muss sich die Denkweise so ein bisschen ändern, dass man wirklich verstehen, wo können wir bei den Fehlerkosten was schrauben.
Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel mit den Planfreigabeprozessen. Allerdings würde ich da schon noch einwerfen, das orientiert sich halt sehr stark am Hier und Jetzt. So wie wir halt jetzt bauen und wie wir halt jetzt arbeiten. Ich denke ja an eine Welt, wo wir keine Planfreigabeprozesse mehr brauchen. Und das ist für mich durchaus denkbar und machbar, indem wir einfach das Ziel beschreiben und den Weg dem Unternehmen überlassen. Ja, dann braucht es unter Umständen keine Planfreigabeprozesse, nur interne Planfreigabeprozesse. Also ich glaube, wir müssen das Ganze noch weiterdenken. Wie kann sich auch eine Baubranche transformieren, damit gewisse alte Gewohnheiten irgendwo, sage ich jetzt mal, abgelegt werden. Da gibt es ein schönes Beispiel. Da gibt es zum Beispiel einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Wir arbeiten in beiden Ländern. In Deutschland gibt es das Thema mit, sage ich jetzt mal, der Prüfstatik. Das kennen wir in Österreich nicht. Ja? Und was da abgeht, ist für mich ein absoluter Irrsinn. Ich will es wirklich so bezeichnen, wie es ist. Und ich verstehe das überhaupt nicht, dass sich die Branche da nicht stärker wehrt. Wir planen in Deutschland ein Hotel, machen dort die Statik, berechnen das mit modernster Software, mit 3D-BIM-Modellen, allem Pipapo, das die heutige Zeit bietet, kommen dann drauf, in der Bodenplatte brauchen wir 110 Kilogramm Bewährung, um irgendein Beispiel zu sagen. Dann müssen wir diese Sachen manuell ausplotten, müssen wir sie in der Briefkurve stecken, schicken sie mit der Post an irgendeinen Prüfstatiker, der vom Alter mal um 25 Jahre älter ist als meine Statiker, ja, keine moderne Software hat, kein 3D-System hat, gar nichts hat, ja, der schaut in irgendeine Papiertabelle hinein und sagt, na, 110 Kilo sind viel zu wenig, ja, machen wir 180 Kilo. Mir kommt vor 180 Kilo, das passt. Ja. Und dann geht es wieder retour, dauert ewig lange, verzögert das ganze Baublauf und hat mit Naturwissenschaft und Technik schon gar nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. Ja. Und das sind einfach Prozesse, die haben sich über die Jahrzehnte eingeschliffen und mich wundert, warum niemand hinterfragt, was das für einen Sinn macht. Es müsste gerade umgekehrt sein. Ja. Es müsste der Prüfstatiker am neuesten Stand der Technik sein und der müsste viel bessere Software haben und viel besseres Wissen haben und der müsste sagen, hey, statt 110 Kilo, 100 Kilo tun sie auch, weil dann sparen wir Ressourcen und CO2-Fußabdruck. Und das sind so Dinge, die sich im Bau eingeschliffen haben, die werden wir mit digitalen Methoden alleine gar nicht lösen. Da müssen wir mal wirklich hinterfragen, ob diese eingeschliffenen Prozesse überhaupt noch State of the Art sind, ja, und ob wir nicht an diesen Prozessen irgendwas schrauben und drehen müssen, weil dann können wir uns manches in der Software auch sparen. Und gerade Planfreigabe ist etwas, das regt mich unheimlich auf, gibt es in keiner Industrie. Ja. Wenn wir Design Freeze machen würden, ja, dann braucht man keinen Planfreigabeprozess. Dann können wir uns den ganzen Schmonz entsparen. Ja. Design Freeze, so wie woanders auch. Ja. Nur im Bau, da mal baubegleitend planen, dann braucht man die super tolle Software, damit wir den Schmarrn hinkriegen. Und das ist etwas, was mich unheimlich aufregt. Ich weiß, dass es jetzt noch so ist. Und in der zukünftigen Bauwelt kann genau diese Sachen raus, weil die sind einfach sinnlos. Ja? Aber das wird so wenig hinterfragt. Speziell in Deutschland, das wundert mich immer. Ja? Da wird das so zur Kenntnis genommen. Ja, das ist so Gott gegeben. Nein, ist nicht Gott gegeben. Den Blödsinn haben wir gemacht. Ja? Und der gehört weg. Ja? Und da können sich die Software-Leute schon einmal hinterfragen. Und das tun sie, glaube ich, auch. Braucht es das überhaupt? Oder können wir das geschickter machen?
Um was drauf zu antworten, ich glaube, gebt dir da schon recht. Du hast vorhin oder in einer Einleitung gesagt, Planen und Bauen wird auch immer mehr zusammengehen, das mehr aus einer Hand, in totale Unternehmer, Design, Bild, so als Stichwort. Warum wird das gemacht? Meiner Meinung nach, weil es halt einfach leichter ist. Ihr habt wahrscheinlich bei euch im Unternehmen dann halt einfach trotzdem Planer und Leute, die mehr auf die Bauausführung schauen. Aber die Schnittstelle ist halt viel leichter zu managen, wenn es in einer Firma ist. Wenn es über viele Firmen verstreut ist, die Schnittstelle ist da immer komplexer und ihr habt wahrscheinlich auch nicht alle Nachunternehmer oder Gewerke bei euch im Haus, sondern werdet auch manchmal noch vergeben. Da werden die Schnittstellen komplizierter. Und wie wir als Softwareanbieter da drauf schauen, ist halt der Gedanke, dass alle in einem System mit der gleichen Oberfläche da reinarbeiten, der ist relativ schwer, weil ich sag mal so, ich kann nicht einem 25-jährigen Bauingenieur-Absolvent, der gerade bei euch angefangen haben, der wird anders arbeiten und ist andere Tools gewöhnt als einen 62-jähriger Schreiner, der in einer Drei-Mann-Firma arbeitet und als Schreiner unterwegs ist. Jetzt, was wir als Softwareunternehmen uns vornehmen, trotzdem müssen die Informationen zusammenlaufen. Und da gibt es entweder die Möglichkeit, ich zwinge den Schreiner in irgendeine Plattform reinzuarbeiten, wird wahrscheinlich schwierig, das wird nicht angenommen, der schimpft nur darüber. Ja, aber mit dem E-Mail ist er ganz zufrieden. Jetzt kann ich als Softwareanbieter auch einfach schauen, und das machen wir jetzt zum Beispiel auch, zu sagen, ja, da müssen wir halt schauen, wenn der dir, Anton, oder deinem 25-jährigen Kollegen antwortet, ja, dann muss halt die Information aus der E-Mail, muss der Softwareanbieter halt eine gute Lösung parat haben, dass die für deinen 25-jährigen Bauingenieur an der richtigen Stelle bei ihm in der Oberfläche landet. Und so glaube ich, dass wir als Softwareanbieter vor allem auch der sind, der die Schnittstelle einfacher macht. Und da dürfen wir nicht hergehen und sagen, das ist die Capmo-Plattform oder was auch immer. Da gibt es für jeden den gleichen Zugang, jeder arbeitet da gleich rein, weil die Arbeitsweise von jedem ist ein bisschen anders. Und das können wir möglich machen, dass jeder ein bisschen seine Arbeitsweise behält und wir dafür sorgen, dass die Informationen aber in einem System zusammenläuft. Und der eine braucht es halt über das Interface E-Mail und der andere braucht es eher über das Interface Projektplattform in der Cloud oder auf dem Handy in der Smartphone-App.
Florian, damit sind wir schon mittendrin in der Beschreibung von Capmo. Ihr beschreibt euch als eine Art digitales Betriebssystem für Baustellen. Kannst du in deinen Worten nochmal genauer erklären, welche Probleme ihr löst und für wen genau?
Ja, unsere Kunden oder Endanwender sind alle, die fürs Bauprojektmanagement verantwortlich sind. Das heißt, das kann der klassische GU oder TU sein. Das kann aber genauso gut ein Planer sein, der als Bauleiter oder Construction Manager die Koordination für den Bauherrn übernimmt. Und manchmal, wenn der Bauherr das ganze Projektmanagement selber hat, dann ist es auch da relevant. Also für alle, die Komplexität von so einem Bauprojekt steuern und managen, Projektmanagen, ist Capmo die Lösung, weil da in einem System alle Prozesse und Unterlagen, die ich zur Abwicklung von einem Projekt brauche, zusammenlaufen. Unterlagen aller Leistungsbeschreibungen, Verträge, aber auch Produktdatenblätter, alles, was ich heute einfach noch so ein bisschen auf Papier habe. Genauso wie die Prozesse dann, wir haben es vorhin gesagt, Pläne freigeben oder Modelle freigeben, Dokumentation führen, Bautagesberichte erstellen, Nachträge prüfen. Also alle Prozesse und Unterlagen, die ich so in der Abwicklung von einem Projekt habe, kommen da in einem System zusammen. Und ganz wichtig, dass die Schnittstelle da nicht so komplex ist, kollaborativ. Das heißt, der Schreiner kann da per E-Mail reinarbeiten, der fitte Projektleiter, der gerne in einem Gesamtsystem arbeitet, arbeitet in unserer Web-Applikation und vielleicht der Vorarbeiter Anton bei euch im Haus, der die Bewährung legt, der dokumentiert es dann nur mit der Smartphone-App, in die er einfach reindiktiert und die KI transkribiert es dann. Das heißt, da laufen alle Informationen zusammen und wir machen nicht alles selbst, sondern wir wissen auch, unsere Kunden haben schon Software im Einsatz, ob das ein SharePoint ist oder irgendwas oder eine Spezial-App für Lieferscheine. Mit sowas integrieren wir dann und da durch die Integration sorgen wir dafür, dass die Info trotzdem an einem Ort liegt. Und wenn das möglich ist, dann habe ich nicht nur alle Infos an einem Ort, sondern kann dann halt auch mit KI oder Workflows oder wie man es nennt, Sachen automatisieren und so einem Projektleiter das Leben deutlich leichter machen. Also das machen wir bei Capmo.
Eine Frage möchte ich noch anschließen, bevor wir wieder zu Anton Rieder kommen, weil Anton, dich habe ich das schon ganz oft gefragt, warum machen das nicht längst schon alle? Und da würde ich gerne einmal Florian um seine Einschätzung bitten, warum ist die Branche da noch nicht so weit, dass einfach jeder so arbeitet?
Das ist eine gute Frage, da kämpfen wir auch jeden Tag für, dass wir das ändern. Und in der Tat war es so, dass wir vor 7 Jahren, als wir gegründet haben, Anton angesprochen haben und gefragt haben, können wir uns mal austauschen, weil wir eben Vorreiter gesucht haben. Und ich glaube, das Thema ist, die Baubranche hat sich daran gewöhnt, dass es nicht gut ist, wie wir arbeiten. Den Schmerz einfach so ein bisschen internalisiert. Und wir machen uns gar nicht mehr bewusst, was die Folge ist, wenn wir schlechte Planfreigaben haben oder wenn wir Nachträge einfach so aufwendig prüfen oder. Wir machen uns keine Gedanken darüber, was die wirtschaftliche Folge fürs Projekt ist oder für mich als Firma, wenn wir halt so arbeiten, wie wir arbeiten. Wie wäre es denn, wenn wir den Bautagesbericht nicht mehr zusammenschreiben müssten, sondern der automatisiert dann in Bauherrn geht, weil der die Infos einfach sieht? Wie wäre es denn, wenn ich die Bauzeitenpläne nicht einmal erstelle, dann ist das so eine Tapete und dann aktualisiert die niemand mehr, wenn es einfach bei Veränderungen durch Witterung oder was auch immer automatisiert vonstatten geht, dass die Nachunternehmer umkoordiniert werden. Wir müssen uns Gedanken machen, was die Folge ist, wenn wir den Schmerz mal lösen würden und nicht einfach nur sagen, ja, ist halt mühsam.
Ja, stimmt ein bisschen, die Branche hat irgendwas schon inhaliert, oder so zu arbeiten, wie wir halt arbeiten. Ich muss aber sagen, es gibt eine aktuelle Studie jetzt in Deutschland, die nachgeforscht haben, wo liegen die Ursachen, warum Projekte erst im Ruder laufen. Und 60% der Ursachen fallen in die Bauherrensphäre. Und das muss ich schon zur Ehrenrettung auch von uns Planenden und Ausführenden sagen. Es hat schon viel auch mit dem Bauherrn oder Bauherrin zu tun, die oftmals nicht wissen, was sie bauen wollen. Ja, da geht schon los. Ja, ich weiß gar nicht genau, was ich möchte. Und wenn wir dann begonnen haben, dann ändern wir jeden Tag, weil wir neue Ideen haben. Keine Ahnung, wir lassen irgendwelche Leistungsphasen weg und haben ungenügende Planungen oder fehlerhafte Ausschreibungen. Das heißt, fast 2/3 der Ursachen fallen eigentlich in die Bauherrensphäre. Wenn wir über die Transformation der Baubranche reden, dann müssen da auch die Bauherren mitmachen. Mich wundert natürlich, dass die immer bereit sind, das alles zu bezahlen. Ja, das wundert mich immer, ja, dass das nach wie vor so tun, ja, und das gar nicht so recht hinterfragen. Aber es fällt schon viel dorthin, sage ich jetzt einmal. Wir können nicht alles auf der planenden und ausführenden Seite richten, ja, weil das halt auch oft mit Vorgaben von der Bauernseite zu tun hat.
Glaube ich auch, aber auch da sehe ich so, das ist dann die Schnittstelle zum Bauherrn, die ich auch in der Lage sein muss, gut zu managen. Ihr macht das selber so, eine Goldbeck macht das so, irgendwie eine APO-Projekt und ähnliche machen das so. Die sagen halt auch einfach zum Bauherrn, wir bieten hier als Totalunternehmer an oder wir bieten als GU mit Pre-Construction-Phase an. Das heißt, die sagen von Anfang an, wir wissen genau, unvollständige Planung führt bei uns Probleme in der Ausführung, machen wir es lieber gleich selber. Und anders bieten wir es nicht an. Ich glaube, ein Problem ist auch, dass viele Firmen, und ich verstehe das auch, wenn Auftragsdruck da ist, einfach so den Gemischtladenwaren anbieten und sagen, von der Straße bis zu einer Kita, bis zu einer Schule oder vielleicht machen wir auch mal irgendeinen Sonderbau, machen wir alles. Und dann wird es ein bisschen schwierig mit der Spezialisierung und dann das auch wirklich gut machen zu können. Drum, glaube ich, ist es schon auch an den Firmen zu sagen, ich spezialisiere mich bewusst und sage dann auch mal dem Bauherrn, das Projekt mache ich nicht, weil ich weiß selber, das kann ich nicht gut und dann verdiene ich damit vielleicht auch kein Geld. Also ich bin bei dir, die Schnittstelle zum Bauherrn ist entscheidend. Ich würde aber auch die Unternehmer nicht aus der Verantwortung lassen und sagen, ich muss mir auch überlegen, alles kann ich nicht machen, aber was kann ich machen, um das für mich ein bisschen angenehmer zu machen.
Riederbau hat ja auch eine eigene Software entwickelt, das MyBauOffice. Das verfolgt aber ein bisschen andere Ziele, hat andere Aufgaben. Anton, vielleicht kannst du uns das ein bisschen einordnen.
Ja, das, was wir machen, ist nicht sehr speziell auf unser Unternehmen zugeschnitten. Und ich verfolge da den Ansatz, das Ganze eben als Unternehmenssoftware aufzusetzen. Ich bin da ja so der Typ alles oder nichts. Ja. Es ist nicht nur projektorientiert zu sehen, sondern für die gesamte Organisation zu sehen. Und bei uns ist es dann völlig egal, ob die Baustelle größer ist oder wirklich eine Kleinbaustelle ist, auch nur zum Beispiel fürs Malergewerk, ja. Ob es um die Weiterentwicklungsprozesse im Unternehmen geht, um die Organisation geht, wir bilden dort einfach alles ab, ja. Also gehen dort, glaube ich, noch einen Schritt weiter oder tiefer, weil es für uns so ganz gut passt, ja. Und haben dann zum Beispiel auch eine komplette zentrale Aufgabenverwaltung für alle Tätigkeiten, die im Unternehmen irgendwo passieren. Also es ist einfach in Summe jetzt eine Unternehmenslösung, die am Ende, aber glaube ich, Ähnliches möchte wie Capmo, am Ende zu mehr Produktivität zu führen, zu weniger Fehlerkosten zu führen und zu smootheren Abläufen zu führen. Ja. Und das Spannende für mich ist in dieser Entwicklung, egal welches System man einsetzt oder wie man das Ganze angeht, wie groß das Potenzial denn wirklich ist. Ja. Es gibt eine interessante EY-Studie aus dem Jahr 2023, die also so 3 Stellhebel festgestellt haben, wie die Baubranche sich zu transformieren hätte. Eines hat mit Vorfertigung zu tun, mit Systembau, Modularisierung, eines mit Zellenbauen. Und das Thema, das uns beide betrifft, ist das Thema Prozessstandardisierung, Optimierung, wo sie eben diesen phasen- und gewerkeübergreifenden Gesamtprozessoptimierungs dieses Thema dort fixiert haben. Die haben dort ein Potenzial von 10% erkannt. Das wäre ja unglaublich viel. Das ist ja das Dreifache der Branchenrendite. Also von dem gehen wir nicht aus. Ja. Aber also wir haben schon den Glauben daran, dass solch ein System uns um 1, 2, 3% besser machen kann, als wenn man solche Systeme nicht im Einsatz hat. Ob das wirklich so eintritt oder nicht, kann ich selber erst in ein paar Jahren sagen, denn die große Challenge ist ja nicht nur die Software zu entwickeln oder sie aufzubauen. Die große Challenge ist dann auch im Unternehmen für die entsprechende Mindset-Änderung zu sorgen. Ja, ist ja nicht so, dass wir sind ja auch alle sozialisiert in dieser Bauwelt, wie wir sie heute kennen. Wir sind ja alle so aufgewachsen, sozialisiert, so ausgebildet und Teil dieser Baubranche. Und jetzt sehen wir halt, wie eine neue Baubranche aussehen kann. Und diesen Change macht man nicht in 3 Monaten. Da braucht man auch eine gewisse Zeit. Also ich glaube auch erst, dass wir bei uns die positiven Effekte erst in 3 bis 5 Jahren sehen werden. Und ich bin aber sehr davon überzeugt, dass sie eintreten können. Aber das wäre eine spannende Frage an den Florian, wo er das Potenzial sieht. Ja, weil es gibt ja dann bei den Softwareverkäufern oft, okay, du sparst mit meiner Software, keine Ahnung, so und so viel Prozent ein. Und das rechnen sie x-mal. Also was er glaubt, was in dieser Thematik drinnen ist. Was ist denn da für Luft? Was ist da für Potenzial? Und wie viel macht uns das besser? Wäre sehr spannend, wie der Florian das sieht, der doch ein bisschen einen Blick von außen auf die Branche hat. Ich bin ja auch Teil und sehe es von innen. Ja, wie gesagt, ja, spannend. Was glaubst du?
Ja.
Was ist da drinnen?
Ich glaube, eine Grundvoraussetzung muss erfüllt sein, dass wir überhaupt irgendwelche positiven Effekte haben. Und das ist, die Software muss von den Bauleuten genutzt werden. Das wird in der Vergangenheit leider viel zu selten wahrgenommen. Wie läuft es denn häufig? Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber häufig eine IT-Abteilung, die keine Erfahrung selbst auf der Baustelle hat, evaluiert das nach einer Checkliste, ist das dabei, ist das dabei, ist das dabei, und dann ist es dabei und wird es nicht genutzt, weil wenn die Software dann halt vor Ort ein bisschen zu komplex ist, dann benutzt es keiner. Das heißt, dieses unglaublich Einfache, da glauben wir ganz stark dran und sagen immer so, wenn ich eine 80% perfekte Software habe, die von 80% der Leute gut genutzt wird, ist das besser, als wenn ich die 90% oder 99% perfekte Software habe, die aber nur von 10% genutzt wird. Und ich glaube so, das ist der erste Shift, den wir nehmen müssen in der Branche, zu sagen, wir brauchen nicht unbedingt die perfekte Software, die alles genauso abbildet, wie auf meinem Excel-Sheet das geschrieben ist, sondern die diese Kombination schafft aus gut genug und deshalb wird sie auch genutzt. Also das ist so Grundvoraussetzung. Und dann, was glaube ich, ist so, du hast vorhin Marge angesprochen, sagen, ja, irgendwie ist Dreifache von der Rendite, die heute ist, wird da versprochen. Ich glaube, es kommt sehr drauf an. Ich glaube nicht, dass eine Software einfach sagen kann, wir helfen dir, Anton, du machst, weiß ich nicht, 8% EBIT-Marge, das auf 14% zu steigern. So einfach kann man das, glaube ich, nicht sagen. Sondern ich glaube, was Software helfen kann, sind 2 Dinge. Einmal, die kann meine Leute produktiver, effizienter machen. Das heißt, Sachen dauern einfach kürzer, weil es automatisiert wird und Co. Das ist aber der kleinere Hebel, glaube ich. Der größere Hebel ist, wir müssen uns bewusst machen, dass wir in der Bauindustrie, unser Geschäftsmodell als GU oder als TU ist, wir sind Risikomanager. Richtig nach hinten los geht ein Projekt, weil was schief läuft, und dann hat es auch mal gern einen Deckungsbeitrag von -20% oder wenn es kann auch mal schlimmer laufen. Und darum glaube ich, neben diesen Effizienz, Effektivität, was eine Software sicher leisten kann, ist vor allem dieses Thema, kann mir dir helfen, ein Risiko früh zu erkennen oder eine Chance, dass ich dagegen steuere, bevor das Projekt halt in die Brüche geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kann ich jedem Unternehmer nur raten, schauen Sie sich mal Ihre letzten 10 Projekte an und plotten auf eine Linie, wie viel Prozent Marge haben die gemacht. Und bei den meisten kommt raus, Durchschnitt, 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 ein Ausreißer nach unten, ein Ausreißer nach oben. Und das Risiko zu managen, da kann eine Software, glaube ich, schon viel helfen. Und dann sind da auch 2, 3 Prozentpunkte drin oder mehr, weil ich es halt verhindere, dass ein Projekt richtig nach hinten losgeht.
Ich bin da bei dir. Also die Software muss flächendeckend eingesetzt werden. Und deshalb, glaube ich, dauert es auch im Unternehmen einige Zeit, bis das alle voll annehmen und implementiert haben. Und nur dann bringt es was. Das kann ich zu 100% bestätigen. Was das Risiko betrifft, würde ich es ein bisschen differenziert sehen, denn das größte Risiko liegt ja in der Akquisition und Kalkulation. Dort liegt ja mit Abstand das größte Risiko. Also wir haben auch solche Baustellen, die komplett daneben gehen, aber in der Regel war es dann schon ein Fehler, der in der Kalkulation oder Akquisition passiert ist. In der Regel passieren dort dann einfach Fehlannahmen, ja, oder Fehleinschätzungen, die du dann auch nicht mehr gut machen kannst. Ja. Also da ist für mich der größte Hebel drinnen, deshalb ein Riesenaugenmerk auf diese Phase Akquisition, Kalkulation, natürlich auch den entsprechenden Vertrag. Und dann danach kann man natürlich die Dinge noch optimieren und verbessern. Aber wenn ich vorne einen großen Schnitzer habe im Angebot, das hole ich dann in der Regel nicht mehr auf, sage ich jetzt mal, und das kriege ich auch durch gute Claims dann nicht mehr hin. Wenn man es dort verhaut hat, ja, dann ist es verhaut.
Aber woher weiß ich denn, dass ich es verhaue? Und ich glaube, das ist das Spannende, was ich so dieses kontinuierliche Verbesserung, was ich mitgeben möchte. Ich weiß nicht, euch gibt es jetzt als Firma auch schon eine ganze Zeit. Ihr habt hunderte Projekte abgewickelt. Wenn ich die alle schon sehr gut digital abgewickelt hätte, dann hätte ich einen riesen Wissensschatz und einen Erfahrungsschatz, um vielleicht auch zu erkennen, warum mache ich denn Fehlannahmen vorne in der Projektakquise? Und das ist natürlich schon das, wo wir auch drauf hinaus wollen, wenn ich die Projekte abwickle und halt merke, ich habe mich bei der Bauzeit verhauen oder bei der Kalkulation von dem Preis, dann kann ich die Information aus der Abwicklung, wo sich dann die Fehlannahme zeigt, nach vorne spielen. Und das ist das eigentlich Mächtige. Nicht unbedingt, dass ich es in der Ausführung dann durch bessere Software noch ein Risiko rechtzeitig erkenne, sondern dass ich das auch nach vorne zurückspielen kann. Warum verhaue ich in was und wo bin ich vielleicht besonders gut und schlecht und warum?
Ja, ist sehr interessant, sage ich jetzt mal, diese KVB-Geschichten spielen sicher eine große Rolle. Spannend finde ich doch dabei, macht es dann jedes Unternehmen nur für sich selber? Speziell im Mittelstand, wo man vielleicht nicht über diese Datenmengen verfügen wie große Konzerne. Oder gelingt es uns in der Branche auch, dass wir das vielleicht auf einer anderen Flughöhe sehen? Ja, zum Beispiel über eine Gruppierung drüber hinweg. Also kann man auch Daten über verschiedene Unternehmen hinaus auswerten und dort zu gewissen Schlüssen kommen, weil man zu einer anderen Datenbasis und Datenmenge kommen. Ich vermute, dass schon die Produktivitätsfallen und die Fehlerfallen sie unter den Unternehmen irgendwie angleichen. Ja, ich glaube, das sind ähnliche Sachen, die uns da so passieren. Also weiß nicht, siehst du dort eine Chance zu sagen, okay, ja, die Daten gibt es auch auf einer anderen Höhe? Weil theoretisch könnte man sagen, wenn auf einer Plattform sehr viele arbeiten, hat man sehr viel Information und diese Information könnte man allen zur Verfügung stellen oder auch nicht. Ja. Oder glaubst du, dass das nach wie vor einfach Unternehmen für Unternehmen ist und jeder lernt nur von sich selber? Oder siehst du da auch mit diesen Möglichkeiten eine Chance, das auf einem anderen Niveau und Ebene, auf einer Branchenebene, einer Verbandsebene oder einer Gruppierungsebene irgendwie auch auszuwerten?
Ja. Sehe ich schon eine sehr große Chance und technisch, wenn man das möchte, ist das auch möglich. Mhm. Ich glaube, das ist eher eine Kulturfrage der Bauindustrie. Ist die Industrie gewillt zu sagen, ich teile meine Daten auch mit anderen? Weil wir bei uns im System ist, der Reader-Account und der Huber-Account sind getrennt voneinander. Das machen wir ganz bewusst so, damit man diese Informationen nicht hin und her spielt, weil viele Unternehmer Angst haben, oh, da könnte mein Wettbewerber was von mir lernen oder könnte mir was stehlen an Wissen. Technisch wäre das möglich, wenn der Wille da ist. Aber ich glaube auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil es ist halt schon so, häufig habe ich beim Projekt mit Nachunternehmer zu tun und es ist nicht unbedingt zwingend so, dass Nachunternehmer 1 besonders gut ist und Nachunternehmer 2 besonders schlecht, sondern da kommt es ja häufig drauf an, auch beim Unternehmen 1 ist vielleicht der eine Projektleiter sehr gut von denen und der andere sehr schlecht und immer wenn ich mit dem arbeite, dann läuft es halt gut. Das heißt, ich muss immer verstehen, an was liegt es denn jetzt wirklich? Ist die Firma, mit der ich zusammenarbeite, so gut oder ist der Mensch bei der Firma, der das Projekt von deren Seite wuppt, so gut? Und da geht es dann halt schon sehr granular. Darum glaube ich, wenn man das als Branche vergleicht, sieht man da sicher ein paar sehr spannende Patterns und lernt auch voneinander. Und dann wird es aber schon auch die Ebene gehen, wo man unternehmensspezifisch gehen muss.
Jetzt sind wir schon beim Thema Menschen gelandet. Da wollte ich zum Ende unseres Gespräches auch hin. Anton, nimm uns kurz mit in diesen Transformationsprozess, der bei Riederbauer einfach schon seit Jahrzehnten, möchte ich meinen, von dir angetrieben wird. Wie nimmt man seine Mitarbeiterinnen da mit, um sie zu begeistern für Digitalisierung und wo würdest du jetzt sagen, steht ihr denn?
Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass man selber irgendwo eine Unternehmensstrategie hat und eine Zielvorstellung hat, wo man denn irgendwo hin will. Also es ist ein Vorteil, wenn man auf den Berg geht, dass man weiß, wo der Gipfel ist und ihn am besten irgendwo sieht. Also das halte ich für ganz zentral, dass man hier eine Idee hat, ja, wohin geht's, und nicht, dass man nur bis zum Basislager denkt. Ja. Natürlich muss man es dann in Schritten machen und in einzelnen Abschnitten machen, aber ich glaube, man sollte eine Idee haben, wo man ein Unternehmen hinentwickelt, um dann auch einen roten Faden zu bekommen, was denn alles dafür zu tun ist. Und wir haben da bei uns sicher vor ca. 20 Jahren damit begonnen und mit verschiedenen Bausteinen, die sich heute gut zusammenfügen und wo wir heute, glaube ich, mit Stolz und Berechtigung sagen können, dass wir eines der Unternehmen sind, die sehr gut Design-Build-Projekte abwickeln kann, weil wir immer verschiedene Komponenten uns dort geeinigt haben, die dafür relevant sind. Ob das das Thema Building Information Modeling ist, ob das das Thema Vorfertigung ist, eben das Thema Prozessstandardisierung und Optimierung ist, all diese Themen fügen sich dann zusammen, ja, wenn man das über viele, viele Jahre entsprechend aufbaut. Und man muss natürlich dann auch die richtigen Mitarbeiter anziehen. Ja. Das ist entscheidend, dass man auch die richtigen Leute ins Unternehmen holt, die das genauso sehen und die Interesse haben, sich dort irgendwo weiterzuentwickeln. Und ich sehe bei uns, wir kriegen jetzt oft Bewerbungen oder neue Mitarbeiter hinzu, die eigentlich zufrieden sind, wo sie bisher waren. Ja. Aber sagen, ich habe das Gefühl, das Unternehmen will dort bleiben, wo man immer so war. Ja. Und das will nicht weitergehen, aber ich bin nur 30, 35, 40. Ich will nur irgendwie was Neues sehen. Ich will nur sehen, wie sich die Baubranche transformiert, wie es weitergeht. Und die aus diesem Grund wechseln und sagen, okay, da habe ich die Chance, mich vielleicht auch irgendwo ausleben zu können und irgendwo das auch mitgestalten zu können und weiterentwickeln zu können. Und dann braucht es natürlich auch sogenannte digitale Pioniere oder KIO, so wie es bei uns heißen, die wir dann ganz bewusst auswählen. Das sind die, die halt ein bisschen fanatischer sind wie die anderen, ja, und sie halt wirklich reinhauen, egal ob in irgendein Detailproblem, und dort halt unheimlich mithelfen, diese einzelnen Bausteine, sage ich jetzt mal, voranzutreiben. Entscheidend halte ich aber in Summe schon, und da glaube ich, ist man schon als Unternehmer oder Geschäftsführer gefordert, dass man ganz oben irgendwo eine Zielvorstellung und ein Gesamtkonzept hat. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck auch als Branchenvertreter in der Branche, dass das oftmals nicht der Fall ist. Ja, ich kenne viele Kollegen, die sagen, ah, lass mich in Ruhe mit der Software und der IT. Das interessiert mich gar nicht, das macht der Hans. Der macht das schon seit 20 Jahren, der weiß, wie das geht. Ja. Lass mich mit diesen Dingen in Ruhe, das ist nicht mein Thema, sage ich jetzt mal, ich lieber Beton einkaufen oder keine Ahnung, oder Kräne, weiß ich nicht, was auch immer. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Problem in der Branche, dass das oft nicht von oben mitgetragen wird, ja, sondern eher so als lästige Notwendigkeit gesehen wird. Ja, das braucht man halt irgendwie auch. Ja, und dann halt entsprechende Antrieb führt. Denn eines ist klar, also so eine Transformation oder auch die Einführung eines Systems, egal Building Information Modeling, das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht riesige Investitionen, ja, sowohl finanzielle als auch natürlich in die entsprechenden Personen, dort auch in die entsprechenden Ressourcen. Und da geht man jedes Mal durch das Tal da drinnen. Ja. Das ist unglaublich, so Software-Einführungen. Die Software ist selten so gut gemacht, dass man gleich sagt, easy to use, nehmen wir sofort her. Also das ist jedes Mal selten, ja, außer kappt man natürlich. Ja. Aber ich sage selten, ich habe jetzt über das Building and Modeling gesprochen. Das ist schon sehr mühsam. Da geht man wirklich durch das Tal da drinnen, bis man so weit hat, dass jeder sagt, und wenn es es morgen nicht mehr geben hat, wenn man es jetzt abschalten würde, die Software, ja, dann könnte ich nicht mehr arbeiten. Man muss an diesen Punkt kommen, dass alle sagen, und jetzt ist es unverzichtbar. Aber da ist wirklich meistens eine sehr schwierige Phase dazwischen. Und die muss man dann halt auch entsprechend durchstehen und das aushalten und das tun. Und das ist vielleicht für uns am Bau auch nicht so einfach. Wir sind nicht gewohnt, projektorientiert zu arbeiten. Und wenn wir mal eine schwierige Baustelle haben, wissen wir, aber in einem Jahr ist sie vorbei. Und dann können wir sie ausbuchen, kommt die nächste. Aber der Software ist es nicht so. Das sind Langfristprojekte, ja. Und das sind wirklich Sachen, wo man wirklich dranbleiben muss, ja, wo man hartnäckig sein muss, wo man sich ja nicht sofort dann klein beigeben darf, nur weil der eine oder andere sagt, das gefällt mir jetzt nicht oder die Funktion gibt es nicht oder dies oder jenes. Ich glaube, das Gesamtbild und das Ziel ist entscheidend. Und wenn man das für sich gefunden hat, und da gibt es nicht das eine, das muss jeder Unternehmer für sich finden, da muss man sehr, sehr konsequent dran arbeiten und das entsprechend vorantreiben. Da muss man ein bisschen top-down vorgehen. Das geht nicht alles basisdemokratisch, das ist auch meine Erfahrung.
Ein Bedenken, das ja manchmal geäußert wird, ist die Transparenz. Also Transparenz wird nicht nur positiv gesehen, sondern teilweise fühlen sich die Mitarbeiterinnen dann auch zu sichtbar in dem, was sie tun. Florian, wie kann man denn diese Bedenken ausräumen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Transparenz, wie geht man damit um? wenn es halt in der Firma mehr darum geht, dass man Fehler, die passieren, darüber redet, wie man die gemeinsam schnell löst, statt zu sagen, du hast einen Fehler gemacht, hier. Wenn man einfach schaut im Projekt, in der Firma, dass darum geht, wie kann man die Fehler möglichst schnell fixen, reparieren, schauen, dass das nicht mehr passiert, dann kommt man auch dahin, dass Transparenz als was Positives wahrgenommen wird. Wenn Transparenz halt immer heißt, die Fehler werden transparent und dann kriegt der immer einen auf den Deckel, der ihn gemacht hat, ja, dann verstehe ich schon, dass man Transparenz nicht haben will. Drum glaube ich, ist da einfach nicht, Anton, da ist ein Bauschaden bei dir entstanden, das ist ja Katastrophe, sondern Anton, warum ist denn der Bauschaden entstanden und wie kann man den möglichst schnell fixen, ohne dass das zu größeren Problemen führt? Und diese Diskussion so umzudrehen, ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dann ist Transparenz was Positives für alle. Wenn man das nicht umdreht, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, warum Transparenz nicht gewollt ist. Das heißt, das ist, glaube ich, wie führt man solche Diskussionen? Und da kann ich nur dem beipflichten, was du vorhin gesagt hast, Anton, auch die Geschäftsleitung, die Geschäftsführung muss sich mit Digitalisierung beschäftigen und da mit positivem Beispiel vorangehen. Wenn Doka oder Peri eine neue Schalung rausbringt, schaut sich das jeder GF auf der Baustelle an. Bei der Digitalisierung heißt es halt zu häufig, wie du sagst, Hans, machst du's. Aber da treibe ich auch keinen Kulturwandel, wenn ich mich selber nicht mit beschäftige. Und das kann ich nur mitgeben. Der Fisch stinkt von oben. Wenn ich mich als Geschäftsführer nicht damit beschäftige, werden es meine Mitarbeiter auch nicht tun. Und als zweites, wenn ich meinem Projektleiter, meinem Bauleiter, der sich da reinhängt und das vorantreiben will, wenn ich dem sage, das ist ja schön, Peter, dass du das machst, aber das Projekt machst du trotzdem, und zwar genauso und vielleicht noch schneller, dann hat er 130% Arbeitsbelastung und kriegt nichts dafür. Das heißt, ich muss auch den Pionieren, wie du es nennst, Anton, ein bisschen Beinfreiheit geben, dass sie das vorantreiben können für mich. Und daher, Digitalisierung heißt vor allem auch, ich muss als Geschäftsführer daran glauben, dass das was bringt und dann Zeit, Ressourcen, Geld, Geduld investieren.
Damit sind wir schon fast am Ende unseres Gespräches angelangt. Kann man vielleicht sagen, dass Capmo die Baustelle digitalisiert und MyBauOffice auch das Unternehmen dahinter, Anton?
Ja, kann man vielleicht irgendwo so sehen, sage ich jetzt einmal. Und natürlich ist der Anspruch unterschiedlich. Capmo, glaube ich, ist ein Unternehmen, das dort den Anspruch hat, wirklich auch die Baubranche zu digitalisieren und das auch in die Breite zu bringen und das flächendeckend einzusetzen. Und es ist unglaublich wichtig für die Branche, dass sie dort auch in diese Transformation hineingeht und dort schaffen die Jungs wirklich ein Tool, glaube ich, das dort die Branche auch weiterbringen kann. Wir haben für unsere Lösung gefunden, die für uns, glaube ich, gut passt, für unsere Kernkompetenzen gut passt. Beides ähnelt sich irgendwo, unseres geht ein Stückchen weiter, okay. Aber wir haben es einmal für uns gemacht und setzen dort einmal unsere Ideen und Visionen entsprechend um. Und Capmo transformiert einmal die ganze Baubranche. Ja, das ist gut so, sage ich jetzt mal. Ja, hätten wir uns nicht für die eigene Entwicklung entschieden, würden wir Capmo einsetzen. Ja, das ist eine schöne Software, ist wirklich gut gemacht. Und ich glaube, wir müssen um jeden froh sein. Und vor allem, wenn er von außerhalb der Baubranche kommt, der sagt, na hoppala, wir können es auch wieder besser machen. Wir tragen dazu was bei. Das wird auch nicht immer ganz einfach sein, kann ich mir vorstellen. Ja, also auch der Florian wird ab und zu schlaflose Nächte haben, wenn er wieder auf irgendwelche Geschäftsführer trifft im Bauunternehmen, die nur die Schalung interessiert, aber die Software halt nicht. Ja. Und solche Sachen. Also es ist schon eine Branche, glaube ich, die ein bisschen veränderungsresistent ist. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt an einem Punkt in der Branche an, wo doch großteils erkannt wird, dass wir uns transformieren müssen, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Es kommen ja auch neue Wettbewerber am Markt. Es kommt auch durchaus eine Veränderung, sage ich jetzt mal, von der Nachfragestruktur am Markt. Also wir sind schon unheimlich gefordert. Und es wird nicht so weitergehen, wie es in der Vergangenheit war. Also es wird schon anders werden, es wird vielleicht deutlich anders werden am Baumarkt. Und wenn eine Software dazu einen Beitrag leisten kann, dass das einfacher geht, dann ist es sehr, sehr wertvoll für die Branche.
Ich kann ihm nur beipflichten, es geht in der Branche darum, mehr Leute für das Thema Digitalisierung zu begeistern und auch aufzuzeigen, was der wirtschaftliche Mehrwert von Digitalisierung für eine Firma ist. Drum, wir sehen das so, wir organisieren zum Beispiel einmal im Jahr eine sehr große Konferenz. Anton, du warst letztes Jahr auch da. Wir laden da tatsächlich auch Wettbewerber von uns ein, die da mal ihre Sachen vorstellen, weil es darum geht, in der Baubranche müssen wir erstmal den Schritt nehmen, mehr Leute begeistern und überzeugen, was Digitalisierung für einen Mehrwert hat. Und wenn wir da dazu kommen, dass das nicht mehr nur 20%, sondern 80% so sehen, naja, dann können wir uns als Softwareanbieter freuen, weil lieber teile ich mir einen Kuchen von 80% ein bisschen auf, als dass wir uns um 20% streiten. Von daher wirklich, es geht darum, dass mehr und mehr Leute sich damit beschäftigen und verstehen, Digitalisierung ist nicht nice to have, sondern das hat wirklich einen Effekt auf meinen Gewinn, auf mein Geschäft. Und wenn wir das geschafft haben als Branche, ja, da bin ich jedem einzelnen Softwareanbieter oder jedem einzelnen Bauunternehmer, der selbst Softwareentwicklung aufbaut, sehr dankbar, diesen Evolutionsschritt vorangetrieben zu haben.
Das war ein sehr schönes Schlussstatement. Anton, als Gastgeber gebührt dir das letzte Wort.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt vieles besprochen. Wir sind, glaube ich, beide davon begeistert und irgendwo getrieben, dass wir diese Branche etwas digitaler machen und irgendwo auch in die Zukunft bringen. Und ich glaube, wir leben da in ganz, ganz spannenden Zeiten. Jetzt kommt noch das ganze Thema KI hinzu, ja, wo wir gar nicht wissen, wo da die Reise dann irgendwo endet. Ja, aber wir sehen schon erste Effekte, die teilweise zu fundamentalen Veränderungen, glaube ich, in der Branche führen können oder führen werden. Und so gesehen sind es unglaublich spannende Zeiten. Ja. Und wenn ich irgendwie könnte, dann würde ich mir zurückdatieren, ja, und am liebsten 30 sein, damit ich das alles miterlebe, was da passiert, ja. Aber es ist wirklich spannend und deswegen kann man sagen, jeder, der heute in die Baubranche geht, glaube ich, kommt in eine sehr spannende, interessante Branche, wo sich viel verändert, wo sich viel tut, wo es keinen Tag langweilig ist, das irgendwie dort zu betreiben und voranzutreiben. Und ich glaube, das treibt uns beide an. Und das ist eigentlich das Schöne an der momentanen Zeit. Sie ist anstrengend, aber unglaublich spannend.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich beim Florian. Vielen Dank für deine Perspektive aus der Welt der digitalen Plattformen. Danke, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir lernen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie gibt uns die Möglichkeit, Strukturen zu verbessern, statt Symptome zu bekämpfen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, folgt uns in den sozialen Netzwerken und auf www.riederbau.at. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.